Wow. Ist Gott nicht gut? Bevor Jens eben diesen Eindruck weitergegeben hat mit diesem Strudel und du guckst da drauf und das Ding wird immer heftiger und zieht dich immer weiter in seinen Bann, da kam mir so dieser Spruch in den Sinn, den man in den Gemeinden sicherlich schon oft gehört hat. Schon vorher kam mir der in den Sinn und das möchte ich einfach nochmal auch so dazu aussprechen. Manchmal ist es Zeit, nicht deinem Gott zu sagen, was du für große Probleme hast, sondern deinen Problemen zu sagen, was du für einen großen Gott hast. Halleluja. Manchmal wird es einfach Zeit, die Größe Gottes über deinen Problemen zu proklamieren. Wenn wir es schaffen, unseren Blick von dem wegzuwenden, was uns beschäftigt und was uns umtreibt, dann sehen wir einfach auch die Größe Gottes und dann wird der Blick weit. Ja, und ja, wir haben gerade gesungen, Death is defeated, the King is alive. Der Tod ist besiegt, Halleluja. Das ist ein Statement, was die Grundlage unseres Lebens ist. Egbert hat jetzt die ganze Zeit schon davon gesprochen, Gott lädt uns ein als Gastgeber. Er hat den Tisch gedeckt, hat eben auch schon gesagt, manche Leute sind von der Vorspeise schon satt. Ich glaube, bis hierhin, wer bis jetzt noch nichts mitgenommen hat, dem ist ja fast nicht zu helfen. Und ich verspreche euch, diese Hauptspeise, die vielleicht jetzt erwartet wird, keine Angst, sie wird heute Abend nicht schwer im Magen liegen. Jetzt sehe ich ein paar erleichterte Gesichter, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Nein, ich habe heute Abend eine wirklich sehr, sehr einfache Botschaft mitgebracht. Ich gehe so als Mentor, als Coach, als Gemeindeberater mit einer Menge Bücher um. Und manche Sätze von irgendwelchen Büchern, die bleiben in mir hängen und die prägen mich. Und einen so ein Satz, der stammt von Paul Donders, der hat mal gesagt, es braucht eine versöhnte Vergangenheit und eine von Hoffnung geprägte Zukunft für ein erfülltes Heute. Und ich glaube, das stimmt. Wenn du deine Vergangenheit aufgeräumt hast und wenn du Hoffnung für die Zukunft hast, dann hast du die Energie und letzten Endes die richtige Einstellung für dein Heute. Aber, wäre komisch, wenn ich also auch kein Aber gekommen wäre, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wir damit immer noch nicht eine entspannte Lebensgrundhaltung haben. Und ich möchte mal für uns als diejenigen, die mit Christus unterwegs sind, also mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht, der du dich dafür interessierst, wie das wohl ist, dein Leben mit Jesus zu gehen, möchte ich mal so ein, zwei Dinge mal in den Mittelpunkt stellen, was es bedeutet, wirklich entspannt leben zu können. Und ich gucke da so auf meine eigene Geschichte. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo Medien immer wichtiger werden und ich sehe so alle möglichen Leute, die sich in den Medien präsentieren. Und manches Mal denke ich so, bei alledem, was so auf Instagram und wie die Plattformen alle heißen, da so gepostet wird, da siehst du ja jetzt eigentlich nur noch Glanzbilder und ganz, ganz selten hast du mal jemanden, der ehrlich sagt, Leute, mir geht's gerade nicht so gut. Oder wenn, dann nur gezwungenermaßen. Es gibt eigentlich nur noch Glanzbilder, es gibt nur noch irgendwelche Dinge, wo Leute etwas von sich präsentieren, aber Ehrlichkeit gibt's da relativ wenig. Manche Sachen werden angeprangert und so weiter, aber ich möchte mal einfach aufzeigen, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, wie du bist, was du darstellst oder wie du dich selber wahrnimmst. So, ich will das heute Abend nicht bis ins Ende auflösen. Es wird immer eine Spannung zwischen dem Soll und dem Ist bleiben, aber ich möchte heute Abend mal auf drei geistliche Wahrheiten eingehen, die uns als Menschen eine Grundlage dafür geben, in dieser Welt wirklich entspannt leben zu können. Und diese drei Wahrheiten, die möchte ich heute Abend einfach mal so in unsere Mitte legen, für die einen vielleicht als Erinnerung und für die anderen vielleicht auch als einen Ansporn, sich danach auszustrecken. Und die erste Wahrheit ist, es gibt einen Frieden, der für uns in unserem Leben bereit liegt, dadurch, dass du dein Leben an Jesus Christus verschenkst. Und die Bibel spricht hier von der Wiedergeburt. Die Bibel spricht davon, dass du ein neues Leben da bekommst, wenn du dein Leben an Jesus Christus, an diesem Mann, der am Kreuz auf Golgatha starb und uns das Angebot macht, unsere Sünden bei ihm, unsere Schuld bei ihm abzuladen. Ja, Sünden ist ja auch so ein Wort heute, was in der Gesellschaft keiner mehr benutzt. Ich umschreibe das gerne irgendwo so mit dieser Beschreibung. Wenn wir über Sünde sprechen, dann rede ich nicht von den Dingen, die im Kühlschrank liegen, sondern ich rede von den Dingen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Situationen und Punkte in deinem Leben rückgängig zu machen, wenn du es nur könntest. Kennst du solche Punkte in deinem Leben? Wenn du dran zurückdenkst und du sagst, wenn ich das Rad nochmal zurückdrehen könnte, um das zu ändern, dann würde ich sofort auf diesen Buzzer drücken. Von diesen Momenten rede ich. Da, wo irgendwas in unserem Leben passiert ist, wo du sagst, oh Gott, wenn ich es doch nur rückgängig machen könnte, von diesen Momenten rede ich. Und das bietet Jesus uns an und er sagt, es gibt einen Neustart bei mir am Kreuz, denn ich bin für das gestorben, was dich beschäftigt. Halleluja. Und alle, die das vielleicht schon mal in ihrem Leben getan haben, nämlich Jesus ihr eigenes Leben hingegeben haben und gesagt, ich will dieses neue Leben von dir, dann weißt du, dass ein Friede in dein Leben hineinkommt, wo du weißt, wenn mein Leben morgen zu Ende ist, ich weiß, wo ich hingehe und es kommt ein Grundfriede in dein Leben hinein, der dich in eine Entspannung hineinführt für den Rest deines Lebens, was einfach das Schönste ist, was man auf dieser Welt haben kann. Amen. Schlaft er schon? Ich rede von dem begeisterndsten Moment meines Lebens, wo ich festgestellt habe, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich annimmt und der sagt, ich habe eine Zukunft für dich. Und da kommt ein Herz zur Ruhe. Und er sagt, hey, ist egal, was in deinem Leben passiert, du bist in mir geborgen. Und das ist das Schönste und das Beste, was uns wirklich tatsächlich passieren kann. In Galater 3,26 steht, denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Und es ist ein für alle Mal klar, ich bin gerettet, ich habe Frieden mit Gott und mein Ziel ist klar, wo ich hingehe, egal wie lange mein Leben auf dieser Welt noch dauert. Ich hoffe, dass du das genau weißt, worüber ich heute Abend rede und dass du das mit deinem ganzen Herzen unterschreiben kannst. Wenn nicht, ist heute Abend der Zeitpunkt, das zu ändern. Ja, du darfst dich an Jesus Christus verschenken, weil es gibt keine bessere Adresse, wo du dich hin verschenken kannst, weil er dir ein neues Leben geben kann. Und zwei meiner Lieblingsverse in der Bibel, und das sage ich jetzt nicht jede Woche, wenn ich über irgendwelche Bibelverse predige, sondern es sind wirklich tatsächlich zwei meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Die stehen in Römer 8, die Verse 38 und 39. Da steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das begeistert mich jedes Mal wieder, wenn ich das lese. Es gibt wirklich nichts hier auf dieser Erde und auch darüber hinaus, was mich trennen kann von der Liebe Gottes. Und ich hoffe, dass das auch fest zementiert ist in der Grundlage deines Herzens. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Halleluja. So soll's sein. Und da steht, weder Tod noch Leben. Das heißt also, die Grenze, der Übergang aus diesem Leben hinaus, wird es nicht ändern. Wir sind geborgen in der Liebe Gottes. Und das gibt eine Grundentspannung in unser Herz hinein, die sich durch alle Lebensbereiche zieht. Egal, was uns begegnet, dieser Grundfriede darf in unserem Herzen Einzug halten. Durch diese Gewissheit, wir sind von Gott geliebt und gewollt. Es wird sich nicht ändern. Ich möchte gerne noch eine zweite Wahrheit einfach mal so in die Mitte legen, die darauf aufbaut. Ein zweiter großer Punkt, der eine große Entspannung in unser Leben hineinbringt, ist dann, wenn du den Heiligen Geist einlädst, in deinem Leben die Regie zu übernehmen. Wir als Pfingstler reden von der Taufe in den Heiligen Geist oder mit der Erfüllung mit dem Geist oder wie du das immer auch immer ausdrücken magst, ist vollkommen egal. Es geht darum, dass es einen Punkt in deinem Leben geben darf, wo du sagst, Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm du in mein Herz und bitte übernimm du die Regie. Ich möchte dich mehr erleben. Und dann, wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann ist es so, dass nach dieser Lebensübergabe einfach der Heilige Geist gebeten wird von dir, übernimm du das Steuerrad in meinem Leben. In Römer 8,14 steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das heißt, Herr, du darfst über mein Leben bestimmen. Ich will es nicht mehr selbst tun. Du führst Regie. Und das ist dann, wenn du in deinem Leben verstanden hast, Gottes Pläne sind immer besser als meine. Woher weiß ich das? Hier, wo der Finger leuchtet. Es führt immer in die Sackgasse, wenn du versuchst, mit dem Heiligen Geist deine eigenen Pläne durchzubringen. Es führt immer in irgendwelche Sackgassen, wo du Gottes Pläne für dich durch deine austauschst und versuchst, das fromm anzumalen. Funktioniert nicht. Aber da, wo du dem Heiligen Geist das Steuer übergibst, dann wirst du einfach erleben, dass du in Situationen hineingeführt wirst von ihm, die du selber nicht kreieren kannst. Und es gibt eine ganz, ganz tiefe Entspannung in dein Leben hinein, weil du einfach weißt, Gott führt mich und er wird letzten Endes dafür sorgen, dass sich mein Leben positiv verändert. Wir als Pfingstler reden oftmals dann, wenn wir über die Taufe den Heiligen Geist sprechen, über Kraftausrüstung zum Dienst. So, jetzt weiß ich nicht, ob das gerade Freude in dir auslöst. Ja, wenn man so einen Satz hört. Vor allen Dingen, wenn dann jetzt noch so was wie Dienen hinterherkommt. Aber Tatsache ist, da wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, da bleibt nichts so, wie es vorher war. Und zwar daraus, dass du begeistert bist für deinen Gott. Die Jünger und auch so ein paar andere, die saßen in einem sogenannten Obersaal. Das heißt also, das muss irgendwo ein Raum gewesen sein, so mit weiß ich nicht wie vielen Leuten. Und sie haben einmütig zusammen gebetet. Und dann kam der Heilige Geist und hat sie alle erfüllt. Wir lesen das so in dieser Geschichte von Pfingsten. Und das, was dann passierte, war, dass sie nicht da gesessen haben und gesagt, wow, das sind aber tolle Feelings. Ja, für die Jünger, die da gesessen haben, war das kein geistliches Rauscherlebnis, wo sie gesagt haben, toll, das machen wir jetzt jede Woche. Sondern da, wo der Heilige Geist reingekommen ist, da konnten die nicht mehr. Die sind rauf auf ihre Füße, sind raus und haben angefangen, das zu tun, was der Heilige Geist ihnen aufgetragen hat, nämlich Dinge auszusprechen, die sie selber nicht verstanden haben. Sie haben angefangen zu reden und zu predigen über die großen Taten Gottes. So lesen wir es da in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist hat sie in Bewegung gesetzt, um seine Ziele durchzusetzen und nicht unsere. Und es gibt kein schöneres Lebensgefühl, als zu wissen, ich habe mein Leben Gott gegeben und er benutzt mein Leben dazu, seine Ziele durchzubringen. Und seine Ziele sind wirklich etwas wert. Halleluja. Er befähigt uns und setzt uns aus unserem Inneren raus in Bewegung. Und dann findest du heraus, dass Gott wirklich einen guten Plan für dein Leben hat. Apostelgeschichte 1,8, da steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in Judäa als auch in Samaria bis ans Ende der Welt, sogar bis nach Dorsten. Halleluja. Nicht, dass das jetzt hinterm Bretterzaun wäre, nicht falsch verstehen, sondern ich glaube, dass es immer und überall gilt. Sogar bis nach Oberhausen. Ja. Der beste Effekt ist aber, dass bevor es überfließt zu anderen, es erstmal uns erfüllt. Und dann passiert etwas in deinem Leben. Ich habe so viele Momente in meinem Leben durch, wo ich dann so vom Heiligen Geist reingeleitet worden bin und wo du solche Gottmomente hast, wo du dann einfach weißt, diese Situation, wo ich jetzt hier bin, wo ich weiß, dass ich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tue, am richtigen Ort, bisher ein besseres Lebensgefühl kann ein Mensch nicht haben, oder? Das sind so einzelne Gottmomente, wo du weißt, wow, besser geht nicht. Und die will der Heilige Geist immer wieder mit uns zusammen kreieren. Nämlich er schlägt sie vor und dann fragt er, hey, willst du mitgehen? Du kannst dich immer noch dagegen entscheiden. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, wir haben das eben gehört. Er ist nicht der, der kommt und sagt so, auf die Füße und los, sondern er kommt wie ein Gentleman. Er fragt dich, willst du mit? Er tritt keine Türen ein. Aber da, wo wir ihn lassen, da werden diese Momente immer mal wieder kreiert in unserem Leben. Und wir sehen das auch im Leben von Jesus, dass es solche Momente einfach gab, wo er auch vom Geist hineingeführt worden ist. Eine so eine Sache, die mir dabei immer einfällt, ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, da war eine Frau, die ist in der Mittagszeit an den Brunnen gegangen, um Wasser zu schöpfen. Das macht kein vernünftiger Mensch, in der Mittagshitze irgendwo zu einem Brunnen zu gehen und körperlich zu arbeiten. Das heißt, diese Frau hatte keinen Bock, den Rest des Dorfes zu begegnen. Deswegen ging die in der Mittagszeit. Und dann sitzt Jesus an diesem Brunnen und fängt an, sich mit ihr zu unterhalten. Und am Ende von dieser Unterhaltung rennt sie in das Dorf rein zu den Menschen, wo sie eigentlich wahrscheinlich keinen Bock drauf hatte, und sagt, guck mal, wer da ist, ob das nicht der Messias ist. Und dann kommen die Jünger zu Jesus in diesem Moment hinein und sagen, hör mal Jesus, Rabbi, iss mal was, du hast lange nichts gegessen. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand anders zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das sind so die Momente, wo Jesus da gesagt hat, ich bin gerade gesättigt von dieser Situation, einfach zu sehen, was Gott tut, was der Heilige Geist tut in dem Leben eines Menschen. Es gibt auch keine befriedigenderen Momente in unserem Leben, als Gott durch uns wirken zu sehen. Amen. Und das ist es, was der Heilige Geist eigentlich mit und durch uns tun will. Und es ist eine innere Lebensqualität der Entspannung, durch diese Gewissheit im Willen Gottes zu sein und auf den Heiligen Geist zu hören und mit ihm in Partnerschaft zu leben. Und es ist so einfach. Das Lukas-Evangelium sagt, wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? So, das heißt, in diese Partnerschaft, in dieses Leben mit dem Heiligen Geist reinzukommen, ist nur ein Gebet weit weg. Nämlich, dass du den Heiligen Geist bittest, komm, erfülle mich, wenn du ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Das ist so einfach. Aber doch auch so kostbar. Ich möchte gerne noch eine dritte Wahrheit in unsere Mitte legen. Ich weiß, dass mit diesen beiden Punkten, nämlich dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast und auch mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dadurch noch lange nicht alles paletti läuft, oder? Die alten Hasen so. Nein, es ist nicht alles perfekt. Um meinen Freund Uwe Schäfer zu zitieren, vorm Himmel ist alles provisorisch. Es gibt nichts Perfektes vorm Himmel. Erst da werden wir das Vollkommene sehen. Amen. Aber da, wo wir uns aufmachen können und das, wo wir uns nach ausstrecken können, heißt, in einem Leben in Jüngerschaft unterwegs zu sein. So, das ist wieder so ein Wort hier in unserer Mitte, wo nicht jeder was mit anfangen kann. Jüngerschaft bedeutet eigentlich, lernender zu sein und lernender zu bleiben. Denn die Bibel fordert uns dazu auf, uns danach auszustrecken, was er noch mehr für uns hat. Ich glaube, dass es normal ist für uns als diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, ein Leben zu führen, wo wir uns nach dem ausstrecken, was es noch mehr gibt als das, was wir haben. Oder? In einer Bibelstelle in Epheser 4, da wird über Leiterschaft der Gemeinde geredet, für diejenigen, die es wissen und kennen. Da wird über den fünffältigen Dienst gesprochen, aber darum geht es jetzt hier nicht bis ins Letzte, sondern es geht um das Ziel, worauf es hinausläuft. Und hier lese ich mal zwei Verse ab Epheser 4, ab Vers 13. Bis wir alle, also ihr jetzt auch, ne? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ist schon jemand da? Wie beruhigt. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit dem sie zum Irrtum verführen. So, das heißt also, es gibt auch einen dritten Punkt, der in uns ein Leben in der Entspannung einfach hervorrufen darf, nämlich zu wissen, ich bin mit ihm unterwegs und ich bin immer noch ein Lernender und ein Lernender wird zwischendurch Fehler machen. Kein Lehrling ist nach dem ersten Lehrjahr perfekt. Nicht mal der Meister. Übrigens, wenn du besser wirst als ein Meister, bist du irgendwann Künstler. Und selbst Künstler hauen manches Mal ihre Werke in die Tonne, weil es ihnen nicht gefällt. Wir dürfen also mit unserem Leben unterwegs sein in dieser totalen Gewissheit, ich darf und ich kann immer noch wachsen in dem, was Gott mir gibt. Das Einzige, was du nicht tun darfst auf diesem Weg, ist stehen bleiben und denken, jetzt hab ich's. Wenn du das glaubst, dann hast du den ersten Schritt Richtung Holzweg gemacht. Immer wenn ich gemeint habe, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, hatte ich meistens einen Schaumlöffel in der Hand. Das hat mir Gott dann auch immer sehr schnell deutlich gemacht. Ich werde euch jetzt die Beispiele ersparen, weil ich will mich ja jetzt hier nicht noch zum Affen machen. Aber es ist trotzdem mal die Frage an uns. Sag mal, wie sieht's denn mit deinem Lernen, wie sieht's denn mit deinem Ausstrecken weiter nach vorne aus? Oder vielleicht doch stehen geblieben? Mach mal eine Standortbestimmung für dich in deinem Herzen. Jesus fordert dich heute heraus und sagt, hey, ich habe noch ein bisschen was für dich. Willst du? Du darfst wieder zu einem Wachsenden und Lernenden werden, wenn du dich danach ausstreckst. Aber das alles zusammen bringt uns schon in eine echte Lebenssituation der inneren Entspannung hinein. Du weißt mit deiner Wiedergeburt, hey, mein Ziel ist klar, ich werde bei Jesus ankommen, weil er mich angenommen hat als sein Kind. Du weißt in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, dass er dich dorthin senden kann und dich dorthin stellen kann, wo du den besten Platz in deinem Leben haben kannst, nämlich unter seiner Leitung. Und dann auch noch sagen kannst, ich muss es nicht perfekt machen, weil ich bin immer noch ein Lernender. Das ist für mich echte Lebensentspannung pur. Ich mache hier heute Abend mal einen Schnitt. Man möchte dich einfach herausfordern, auch heute Abend, mal zu gucken, hey, wo bin ich hier? Wenn du hier bist heute Abend und sagst, du Uwe, wenn du über Wiedergeburt, über neues Leben. Übrigens, wenn ich über Wiedergeburt rede, dann rede ich nicht über Reinkarnation. Ne? Ich sage es nur mal der Vollständigkeit halber. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns als Hamster wiederkommt. Schlimmstenfalls. Nein, es gibt noch Schlimmeres, ich weiß. Darüber rede ich nicht. Ich glaube, dass wir ein Leben haben mit einer Identität. Du bist du und du bleibst du. Hier in diesem Leben und auch darüber hinaus. Aber Jesus sagt, ich kann dir ein neues Leben schenken, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, ich möchte diese innere Gewissheit haben, dass ich zu Jesus gehöre, dann ist heute Abend der Punkt, wo du das mit ihm festmachen darfst. Wir werden hier gleich auch anschließend nach dem Gottesdienst, werden hier Gebetspartner sein, auf die darfst du zugehen. Dann darfst du sagen, hey, ich möchte das gerne festmachen mit Jesus. Dann werden sie dir helfen, das zu tun. Und da, wo du diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist vielleicht gar nicht so lebst, wie du das gerne möchtest, dann darfst du heute Abend zum Heiligen Geist sagen, Entschuldigung, bitte komm zurück. Füll du mich neu. Ich möchte in diese Partnerschaft mit dir hinein. Ich möchte, dass du die Regie in meinem Leben übernimmst und er tut das so gerne. Und vielleicht ist auch heute Abend der Punkt, wo du sagst, ganz ehrlich, Uwe, ich habe wirklich geglaubt, ich wäre angekommen. Aber ich merke, dass Gott nochmal meinen Rockzipfel zieht, dann mach dich nochmal auf. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du selbst redest zu unseren Herzen. So deutlich und klar, wie nur du das kannst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du heute Abend hier Herzen durchdringst, einfach mit deiner kostbaren Gegenwart, mit deinem sanften Reden, mit deinem sanften Drängen, mit deinem Ziehen an uns, Herr, die uns in deine Gegenwart locken. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du heute Abend Erneuerung schenkst hier im Leben von Einzelnen, dass du neue Qualitätsentscheidungen schenkst, Herr, dir ganz nachzufolgen. Danke, Herr, dass du heute Abend hier mit deinen Sonnenstrahlen die Wolkendecke durchbrichst und es wieder hell werden lässt im Leben von Einzelnen. Danke, Herr, dass das jetzt geschieht. Jesus, du bist wunderbar. Jesus, dich alleine wollen wir anbeten. Dir alleine gehört alle Ehre. Halleluja.